Wir blicken hinter die Kulissen.
Sprechen über spannende Themen mit interessanten GesprächspartnerInnen.
Teilen faszinierende Hintergründe und jede Menge Infos am Puls der Zeit.
Alles rund um unser Herzensthema, bewusster Konsum.
Bewusst gemacht.
Der Podcast von Manufaktum.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Bewusst gemacht. Ich bin Rebecca Hofmann und bei mir zu Gast ist heute Christina Tegelkamp, Landschaftsökologin und Dezernentin beim Landesamt für Natur, Umwelt und Klima in Nordrhein-Westfalen. Frau Tegelkamp, schön, dass Sie heute bei uns sind. Hallo.
Ja, hallo, ich freue mich auch.
Beim LANUG beschäftigen Sie sich mit dem Feld der sogenannten Neobiota, der invasiven Tier- und Pflanzenarten. Wie sind Sie denn dazu gekommen, sich mit dem Bereich zu beschäftigen?
Ja, also ich habe Landschaftsökologie studiert. Ich habe mich eigentlich immer schon sehr für die Natur und die Zusammenhänge interessiert. Und in der Landschaftsökologie ist das quasi ein kleiner Teil, sage ich mal. Also Landschaftsökologie ist vielleicht auch nicht so bekannt allen. Das ist so ein Zwischending zwischen Biologie und Geografie. Man guckt sich quasi alle Lebensgemeinschaften an und das Umfeld, in dem die so vorkommen. Und es geht um so ein Gesamtverständnis für die Lebensräume letztendlich. Und die invasiven Arten oder die Neobiota sind halt da ein Teil. Also ich habe quasi auch im Studium das Thema schon mitbekommen und in meinem ersten Berufsjahr war ich in Planungsbüros unterwegs. Das muss man sich so vorstellen, dass man dann als Berufseinsteiger oft auch draußen unterwegs ist und die Natur kartiert, so sagt man das, also sich die Strukturen anguckt und einschätzt. Und da war ich halt viel an Fließgewässern unterwegs, an Flüssen und habe da halt auch Neophyten, also das sind die Pflanzen, die bei uns nicht natürlicherweise vorkommen, kartiert. Und im LANUG arbeite ich schon seit 2018 und seitdem auch zum Thema invasive Arten. Habe aber auch das Thema Auen behalten. Das passt auch immer ganz gut so zusammen, wenn man die Zusammenhänge verstehen möchte, auch wie sie sich so verbreiten. Also es ist häufig auch ein kontroverses Thema, aber halt auch sehr spannend und ja, immer wieder neue Herausforderungen, in die man sich so einarbeiten darf.
Ja, das glaube ich. Das ist ja auch ein sehr umfangreiches Feld sozusagen oder ein vielschichtiges. Vielleicht zum Anfang nochmal auf den Begriff bezogen. Wann spricht man denn überhaupt von Neobiota? Weil wir haben ja auch Arten, die klimabedingt einwandern, die gehören nicht dazu, wenn ich das jetzt richtig rausrecherchiert habe, oder?
Ja, das ist genau richtig. Also der Unterschied ist letztendlich der menschliche Einfluss. Alle Tiere und Pflanzen, die aus eigener Kraft hier ankommen, häufig durch den Klimawandel auch bedingt, Arten, die wärmeliebend sind, die jetzt wieder bei uns vorkommen, die teilweise auch ausgestorben waren und wieder vorkommen, worüber wir uns teilweise auch sehr freuen. Der Wiederhopf zum Beispiel oder der Bienenfresser, die werden also nicht als Neobiota bezeichnet, sondern es geht um Arten, die durch den Menschen eingeschleppt werden. Und das passiert manchmal extra bewusst, manchmal auch unbewusst. Wir sprechen auch erst von Neobiota, wenn die sich auch hier etabliert haben. Also wenn jetzt was eingeschleppt wird und gar nicht länger überlebt als bis zum nächsten Winter, sind das halt auch noch keine etablierten Neobiota.
Mhm. Sind Neobiota immer invasive Arten oder ist das noch so ein Unterbereich quasi von Neobiota, dass die invasiv sind?
Es gibt viele, viele Neobiota, die gar nicht problematisch sind. Also die invasiven Neobiota sind quasi eine kleine Gruppe in der großen Gruppe der Neobiota. Und invasiv ist an der Stelle auch negativ wertend, sage ich mal. Also ein Neobiota ist erstmal wertfrei. Das Tier oder die Pflanze ist dann hier. Aber bei den invasiven Arten haben wir auf jeden Fall eine negative Wertung drin. Und die kommt bei uns jetzt im Naturschutz vor allen Dingen daher, dass die Art Schäden anrichtet an einem ganzen Ökosystem. Oder halt auch auf so heimische Arten, die bei uns vorkommen und oft dann auch selten oder bedroht sind.
Ja.
Und was in diesen Invasivbegriff auch reinkommt, sind wirtschaftliche Schäden und auch Gesundheitsprobleme.
Haben Sie da mal ein Beispiel für mich?
Also das prominenteste Beispiel ist momentan die asiatische Hornisse. Die ist dann halt so ein bisschen beides. Also einerseits kann die auch heimische Insekten fressen. Auch sehr viele Honigbienen werden da gefressen. Deswegen ist es auch ein Thema für die Imkerschaft, die da sehr interessiert sind an dieser Art und sich da auch sehr viele Sorgen machen. Und es ist natürlich auch für die Bevölkerung interessant, weil das ein Insekt ist, was sticht und dann natürlich für die Allergiker auch ein zusätzliches Risiko sein kann, ne? Also wenn das Nest dann da im Garten oder in der räumlichen Nähe von der Familie wäre.
Ah ja, und dann hat man alle drei Bereiche quasi betroffen in dem Moment.
Genau, und dann ist auch die Abgrenzung besonders schwer. Eine andere Art ist zum Beispiel die Beifußambrosie. Das ist eine Pflanzenart, die sehr allergene Pollen bildet und dadurch auch für Allergiker relevant ist. Und das ist zum Beispiel eine Art, die macht im Naturschutz weniger Probleme, sondern ist wirklich gesundheitsschädigend für den Menschen.
Ist das so ähnlich wie der Bärenklau? Der ist ja, glaube ich, auch gesundheitsschädlich.
Das ist tatsächlich beides. Der Riesenbärenklau ist ja eine sehr große Staude, die vor allen Dingen auch so in Auenbereichen vorkommt, wobei die da vor allen Dingen vorkommt, weil sie sich da sehr gut verbreiten kann. Also die haben sehr langlebige Samen. Und man muss sich vorstellen, wenn oberstromig, also flussaufwärts, ein Riesenbärenklau steht und Samen ins Wasser schmeißt, kommt es halt flussabwärts überall in die Aue bei einer Überschwemmung. Deswegen ist er da sehr erfolgreich. Und da, wo der wächst, wächst halt dann eine Pflanze, die dann natürlich vorkommen würde, nicht. Aber der Riesenbärenklau ist halt auch phototoxisch. Das heißt, wenn man den Saft von der Pflanze auf die Haut bekommt und dann UV-Strahlung drauf trifft, dann kann man ganz, ganz schlimme Verbrennungen bekommen. Ich weiß, im Ruhrgebiet sind bei einem Fahrradrennen Leute da in einen Riesenbärenklau gelandet und hatten dann alle Pusteln. Entsprechend wird da auch oft bekämpft entlang von Fahrradwegen.
Ah, interessant. Ist das denn ein relativ neues Problem oder gibt es das schon lange, dass Arten invasiv einwandern oder eingeschleppt werden?
Also grundsätzlich gab es natürlich immer schon Arten, die der Mensch eingeschleppt hat. Ich sag mal, seit dem 16. Jahrhundert sind dann halt auch mehr Arten irgendwo von einem Kontinent zum anderen gekommen. Einfach je mehr Handel betrieben wurde, desto mehr wurde natürlich auch verbracht von einem Kontinent zum anderen.
Ja.
Man muss aber auch sagen, dass natürlich in den letzten Jahrzehnten das Problem sehr viel stärker geworden ist, aber auch viel mehr darüber geredet wird. Also wir diskutieren eigentlich über diese Negativauswirkungen erst so seit dem 20. Jahrhundert. Ja, und die Brisanz nimmt immer mehr zu. Also es werden immer mehr Arten. Einfach dadurch bedingt, dass der Handel global immer mehr zunimmt.
Gibt es denn noch andere Faktoren, die da eine Rolle spielen?
Ja, also es gibt viele Wege, wie eine Art nach Deutschland kommen kann. Also es ist natürlich der Handel, also ganz viel geht über Flugverkehr, über den Schiffsverkehr wird viel verschleppt, aber auch über die Schiene, also auch über die Züge und auch über die Autobahnen. Also es ist letztendlich alle Verkehrswege betroffen. Es gibt auch eine spannende Publikation vom Bundesamt für Naturschutz. Die haben alles, was quasi die Einfuhr oder Einschleppung von Neobiota bedingen kann, zusammengefasst. Das nennt sich Aktionsplan. Und also im Handel gibt es halt zahlreiche Möglichkeiten, alleine im Gartenhandel. Die Möglichkeit, eine Pflanze zu kaufen, die man sich in den Garten setzt und die dann von da verwildert. Das wäre eine Möglichkeit. Aber zum Beispiel auch über den Topf und den da drin enthaltenen Boden, dass Samen eingeschleppt werden oder Larven, Eier von Insekten zum Beispiel.
Ja.
Dann läuft auch viel über den Haustierhandel. Also es werden ja eigentlich alle Tiere, die es so gibt auf der Welt, auch als Haustiere gehandelt. Es sind ja weniger verboten, aber das meiste ist ja erlaubt. Entsprechend werden wirklich die verrücktesten Tiere auch zu Hause irgendwo gehalten. Oder halt auch in Aquarien. Also es ist auch viel, dass Aquarienpflanzen und auch Aquarienfische und Krebse und Muscheln dann halt auch freigesetzt wird.
Weil die Leute das dann einfach in den nächsten Teich kippen?
Ja, genau.
Oh, okay.
Also es passiert auf jeden Fall. Das ist auch wirklich ein großes Problem, dass die Leute vielleicht auch teilweise aus falsch verstandener Tierliebe, bevor ich die Toilette runterspüle oder so, dann halt in den nächsten Gartenteich setze. Aber das kann halt für den Teich, oder schlimmer wäre natürlich auch ein Teich im Naturschutzgebiet, in Stillgewässer, wirklich große Folgen haben.
Ja, ich kann mich, glaube ich, erinnern, in Dortmund gab es mal ein Tropenhaus und da haben, glaube ich, auch ganz viele Leute ihre kleinen Schildkröten ausgesetzt, die man ja so klein und niedlich kauft und dann werden das nachher so richtige Wuchtbrummen und damit rechnen die Leute nicht und dann haben die alle dahin gebracht und die hatten unglaublich viele von diesen Schildkröten dann in ihrem kleinen Gewässer da in dem Haus.
Ja, ja.
Ich mich noch dran erinnern.
Ja. Ja, es ist also diese Schmuckschildkröten, die werden ja sehr alt und es ist auch schwierig, da eine Unterbringung zu finden, weil halt die meisten Pflegestellen auch voll sind. Genau, also auf jeden Fall drüber nachdenken, ob man sich so ein Tier anschafft und ob man das wirklich bis zum Lebensende halten kann, weil genau das passiert und diese Tiere sich dann draußen auch von anderen Tieren wiederum ernähren, die dann auch heimische Arten sein können, haben die meisten Menschen dann halt auch nicht mit auf dem Schirm.
Ja, ja, da wäre ich schon bei meiner nächsten Frage. Warum kann sich denn die heimische Natur oft so schlecht wehren, wenn eine neue Art auftaucht?
Also ein Faktor ist natürlich, dass viele Lebensräume ohnehin bei uns schon unter Druck stehen und nicht mehr, sage ich mal, in einem idealen Zustand sind. Der Klimawandel macht vielen Gewässerökosystemen zu schaffen, dass zu wenig Wasser da ist, aber auch zum Beispiel Nährstoffeinträge. Wir haben halt viele Arten, die haben einen geringen Nährstoffbedarf und sobald zu viel da ist, werden die halt durch andere konkurrenzstärkere Pflanzen verdrängt. Oft haben dann diese Arten auch einen Vorteil, einfach weil die auch mit Wärme gut klarkommen. Und Arten, die invasiv werden, sind oft so Generalisten, die halt ein breites Spektrum abdecken, zum Beispiel sich sehr breit gefächert ernähren, viele verschiedene Nahrungstiere nehmen oder bei den Pflanzen halt auch viel Wasser, aber auch mit Trockenheit klarkommen, also eine große Amplitude haben, womit die zurechtkommen. Und die heimischen Arten, da gibt es viele, vor allen Dingen die geschützten, die seltenen, sind sehr spezialisiert auf einen bestimmten Standort. Und wenn der dann zugewuchert wird, sage ich mal, von einer invasiven Art, dann kann es halt für diese eine sehr spezielle Pflanze, die nur an diesem einen Ort gut wachsen kann, halt problematisch sein. Und bei den Tieren ist es oft auch ein großes Thema, wenn Krankheiten eingeschleppt werden. Das haben wir zum Beispiel bei den Krebsen. Also es gibt mehrere invasive Krebse. Signalkrebs ist ziemlich stark verbreitet, aber auch roter amerikanischer Sumpfkrebs. Die kommen beide ursprünglich aus Amerika und noch anderen Gebieten. Die haben einen bestimmten Pilz und dieser Pilz kann halt unsere heimischen Edelkrebse befallen. Krebspest heißt das. Und wenn diese Krankheit einmal eingeschleppt ist, sterben halt die Edelkrebse aus. Die haben also keine Resistenz gegen diesen Pilz, während die amerikanischen Krebse, die haben Resistenzen und haben mit dem Pilz gar kein Problem. Und die Edelkrebse stecken sich dann halt an und dann kommt das halt zu einem Massensterben teilweise und dann war es das mit unserem heimischen Edelkrebs. Also das sind so sehr eindeutige Zusammenhänge, die sehr problematisch sind.
Also bei den Krebsen wäre das dann auch so, dann ist halt die heimische Art, die wird ausgerottet sozusagen und dann kann sich die andere da auch in diesen frei werdenden Ökosystem breit machen.
Ja, genau, so ist es. Ja, und was auch oft ist, sind diese Räuber-Beute-Beziehungen, dass die heimischen Arten, die dann halt die Beute sind von diesen Räubern, dann keine Anpassung haben gegen diesen Räuber. Das kommt dann auch vor, ne? Oft ist es aber halt auch ein weiteres Tier, was Druck macht zu mehreren anderen.
Okay, und wenn die dann eh schon selten sind, und das sind ja dann die geschützten Arten alle, dann haben die noch weniger Überlebenschance. Okay, wie findet man denn heraus, welche Arten problematisch sind oder problematisch werden könnten? Weil am Anfang sind es ja wenige Exemplare wahrscheinlich, so fängt es ja wahrscheinlich immer an.
Ja, das ist tatsächlich auch so ein bisschen ein Spannungsfeld, mit dem ich oft zu tun habe. Oft ist es so, dass dann gesagt wird, ach, es sind ja nur so ein paar, das macht ja kein Problem. Und dann passiert auch lange nichts tatsächlich und irgendwann kommt es dann zu so einem exponentiellen Wachstum und plötzlich hat man den Punkt überschritten und dann ist es auch schwer, eine Art wieder wegzubekommen. Also es ist natürlich sehr abhängig davon, in welches System so eine Art reinkommt, ob die dann halt erfolgreich ist oder nicht. Mhm. Und deswegen guckt man meistens auch, wie es in anderen Ländern in den gleichen Klimazonen so aussieht. Ne?
Ah, okay.
Also genau, dann kann man schon gucken, die haben ungefähr so Winter wie wir. Da könnte die Art, wenn sie bei uns ankommt, schon problematisch werden, weil sie halt an der Stelle auch überlebensfähig ist und vielleicht auch sehr erfolgreich in der Ausbreitung. Also muss man quasi wissenschaftliche Studien auswerten. Und das ist gleichzeitig auch nicht so einfach. Freilandstudien sind sehr aufwendig und auch schwer. Man will ja nur den Faktor dann Einfluss invasiver Art auf die andere Art. Das ist aber natürlich im Freiland kaum zu machen, weil immer sehr viele Faktoren auf die Arten wirken. Also es ist wissenschaftlich auch gar nicht so einfach, da genaue Daten zu bekommen.
Ja, und wahrscheinlich weiß man ja auch gar nicht, wie viele Exemplare überhaupt insgesamt existieren. Ne? Man hat die ja wahrscheinlich an einer Stelle entdeckt, aber ob es da schon andere Vorkommen gibt irgendwo, das weiß man in dem Moment ja noch gar nicht. Dann müsste man ja auch erst genauer nachgucken, stelle ich mir zumindest so vor.
Ja, das ist auch so. Genau, deswegen sind die Daten auch eine wichtige Sache. Genau.
Auf welcher Basis findet denn dann so eine Risikobewertung statt?
Also das Bundesamt für Naturschutz, die veröffentlichen regelmäßig Listen, also zu bestimmten taxonomischen Gruppen. Also sage ich mal jetzt eine Liste für alle Vögel, für alle Krebstiere, für alle Wirbellose, also Mollusken, Muscheln und so weiter. Und da arbeiten die sich an festgelegten Kriterien quasi ab und die machen so eine Literaturauswertung, wie die Art sich in anderen Ländern verhält und was da an Veröffentlichungen es schon gibt, in welchen Lebensräumen die dann problematisch ist und eindringt und so weiter. Da gibt es dann so eine Invasivitätsbewertung vom Bundesamt für Naturschutz. Da kann man sich reinlesen und da gibt es dann auch so eine Abstufung, sage ich mal, von sehr invasiv zu ist es wahrscheinlich unwahrscheinlich, dass die Art invasiv wird.
Ja, Und welche gesetzlichen Grundlagen sind zu beachten?
Also grundsätzlich ist es so, dass wir ein Bundesnaturschutzgesetz haben und da gibt es einen Paragraphen, der Paragraph 40. Da steht drin, dass man nicht ohne weiteres Tiere und Pflanzen freisetzen darf. Also vor allen Dingen nicht die nicht heimischen. Und wenn man das möchte, also irgendwo was ausbringen möchte, zum Beispiel auch einen Baum pflanzt im Außenbereich oder so, dann braucht man eine Genehmigung von der Naturschutzbehörde. Also in dem Fall von der unteren Naturschutzbehörde. Und wenn die das prüft, würde die wahrscheinlich mal gucken, ist die denn invasiv, die Art oder nicht, und das dann gegebenenfalls auch verwehren, die Genehmigung.
Also da muss ich mal nachhaken. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Mangokern hätte,
ja,
so, und den könnte ich nicht einfach draußen dann einpflanzen, weil es ist ja keine heimische Art.
Also in Ihrem Garten dürfen Sie das,
ja,
aber im Außenbereich nicht.
Okay,
genau.
Also im nächsten Park nicht, da wäre es verboten.
Also Park ist auch noch die Stadt.
Ach so,
also Außenbereich,
okay,
ist für uns alles, was raus aus der Stadt ist.
Alles
quasi.
Klar,
genau.
Alles klar, gut.
Genau, also das ist auch nicht so einfach, weil natürlich aus diesen städtischen Bereichen die Arten auch ganz schnell auch in dem sogenannten Außenbereich sind, ne?
Ja.
Also Sie dürften auf jeden Fall das Mangobäumchen nicht in Naturschutzgebiet pflanzen, ne? Oder ja, Landschaftsschutzgebiet oder so.
Ah, okay, das wollte
Wobei
ich wissen.
Wobei ihr Bäumchen eh nicht überleben würde, aber jetzt bei einer anderen Art wäre es vielleicht dann doch problematisch, ne?
Ja gut, das war dann
ja,
ein schlechtes
Beispiel. Ja genau, aber dieser Gedanke ist schon mal nicht schlecht, sich zu überlegen, sollte ich das tun oder nicht? Also besser nicht, genau.
Ich habe mir gerade überlegt, wie viele Leute das vielleicht irgendwo machen, aber dann wahrscheinlich eher im städtischen Rahmen. Wir waren ja vorhin bei dem Thema Schildkröte,
ja,
dass man eine Schildkröte dann auch in irgendeinen Stadtteich setzt.
Ja, aber die werden auch halt in Naturschutzgebiete gesetzt, ne? Also leider ist das auch so. Die Leute machen natürlich das Naheliegendste, dann nehmen sie wahrscheinlich den Teich um eine Ecke. Aber wenn man dann vielleicht ein Gebiet kennt, das man schön findet,
ja,
also ich unterstelle auch nicht irgendwann so eine böse Absicht. Die Leute wollen ja für die Schildkröte wahrscheinlich auch das Beste.
Ja, ja, ja.
Und dann kann es halt auch mal ein Naturschutzgebiet sein. Und dann ist es schon wirklich problematisch, muss man sagen, ja.
Ja, und manchmal sind die ja auch nicht weit weg von der Stadt.
Nee, genau. Das kann durchaus auch sehr nah sein. Also gerade so im Ballungsraum Ruhrgebiet, also ich sitze ja jetzt hier in Recklinghausen, da ist man schnell raus und rein aus so einem Außenbereich, ne? Genau, das nimmt man gar nicht immer so wahr auch.
Ja, das stimmt. Habe ich gerade auch gedacht, ich muss auch nur eine halbe Stunde spazieren gehen, dann bin ich auch im nächsten ausgezeichneten Naturschutzgebiet. Es ist gar nicht so weit. Das stimmt. Waren wir mit den gesetzlichen Grundlagen, was es zu beachten gibt, waren wir da?
Nee,
genau,
wir sind direkt
hab ich schon
bei Paragraph 40 hängen geblieben.
Okay,
genau.
Dann machen wir doch da weiter.
Ja, gerne. Also was wirklich so das ist, was mich auch hier jetzt im Landesamt am meisten beschäftigt, ist eine EU-Richtlinie. Also es gibt seit 2014 eine EU-Verordnung zur Prävention und zum Management von invasiven gebietsfremden Arten. Und das ist so das, womit ich mich am meisten auseinandersetzen muss, genau, und wo letztendlich die meisten Regelungen laufen.
Mhm. Und welches Ziel verfolgt diese Verordnung im Kern?
Also das ist eine Verordnung, die grundsätzlich diese negativen Auswirkungen von invasiven Arten verhindern möchte. Und die ist dreistufig aufgebaut. Und die erste Stufe ist quasi die wichtigste, das ist Prävention. Wir wollen verhindern, dass die Arten bei uns ankommen. Oder wir wollen verhindern, dass sie freigesetzt werden, ne? Also wenn die in Haltung sind, ne? Und der zweite Punkt ist dann quasi, wenn die Art dann doch hier angekommen ist und dann auftritt und draußen gesehen wird, erkannt wird, die Art ist jetzt hier, dann wird quasi ja ein Prozess in Gang gesetzt, sage ich mal. Da sind wir hier im Lanhuk auch immer mit dabei. Diese Art muss dann gemeldet werden. Dabei geht es aber wirklich nur um die Arten, die noch nicht vorkommen. Also das sind nicht die Arten, die die Menschen so kennen vielleicht schon, sondern das sind wirklich Arten, die sind in der EU irgendwo sehr invasiv und die werden dann vorgeschlagen, von einem EU-Mitgliedstaat auf die sogenannte Unionsliste zu kommen. Also das muss man sich so vorstellen, das ist einfach eine Liste von Tieren und Pflanzen, die von verschiedenen EU-Ländern vorgeschlagen wurden. Die werden dann geprüft, es ist dann eine Kommission, die da zusammensitzt. Die prüfen dann, ist die wirklich so invasiv, und dann irgendwann wird die Entscheidung getroffen, ja, die kommt jetzt auf diese Liste.
Ja.
Und von da an gilt die halt dann auch als Früherkennungsart, wenn sie noch nicht vorkommt in Deutschland. Und dann, wenn die dann auftritt draußen und von jemandem gesehen wird und gemeldet wird, dann müssen wir das an die EU-Kommission melden. Und dann sind wir auch verpflichtet, nachzuweisen, dass das Tier oder die Pflanze innerhalb von einer bestimmten Zeit, was dann halt auch realistisch ist, zu entnehmen. Und dann gibt es diese dritte Stufe, das nennt sich Management. Da drin sind dann quasi alle Arten, die schon weit verbreitet sind in Deutschland. Also das muss auch erstmal klar sein, das ist vielen Leuten auch nicht bewusst. Es gibt Arten, die kriegen wir niemals wieder weg, ne? Die also wirklich über ganz NRW, ganz Deutschland verbreitet sind. Und dann geht es halt darum, die Auswirkungen zu minimieren. Und bei uns im Naturschutz gucken wir dann halt, dass anlassbezogen bekämpft wird. Also wenn tatsächlich die Art in einem bestimmten Gebiet eine geschützte Art verdrängt oder halt einen Lebensraum negativ beeinflusst. Und dann müssen halt Maßnahmen ergriffen werden. Genau, das fällt unter dieses Management.
Ja. Ich habe eine kurze Nachfrage zu der Unionsliste. Ja. Wissen Sie, wie viele Arten da draufstehen, so Pi mal Daumen im Moment?
Also mittlerweile haben wir über 100.
Oh, ist
aber
ja schon.
Aber wie viele? 110 oder so? 112?
Ja, aber so.
Genau, es sind mittlerweile richtig viele. Ja,
so um die 100 wird mir ja schon reichen, dass ich so eine Vorstellung davon bekomme, worum es geht sozusagen.
Ja, genau.
Welche Rolle spielt das Lanuk jetzt genau in dieser ganzen von bis?
In der ganzen Systematik.
Genau.
Ja, also wir sind vor allen Dingen erstmal dafür da, Informationen zu bündeln, also zu den Arten erstmal Informationen bereitzustellen. Also wir haben das Neobiota-Portal NRW. Das ist quasi eine Website, wo wir versuchen, für alle Arten halt auch Steckbriefe zu erarbeiten. Mhm. Also alle Arten der Unionsliste plus halt auch Arten, die im Naturschutz besonders relevant sind, also die dann halt auf dieser Unionsliste nicht stehen, uns aber im Naturschutz Probleme machen, sodass jeder Mann, jeder Frau, auch alle Behörden, aber halt auch Bürgerinnen und Bürger da reingehen können und sich Informationen durchlesen können, Verlinkungen zu Literatur und so weiter. Und eine wichtige Aufgabe, die wir auch haben, sind diese Verbreitungsdaten. Da hatten Sie gerade kurz auch schon darauf hingewiesen, dass es schwierig ist, wenn man dann irgendwo eine Art hat. Man weiß gar nicht, ist die sonst woanders? Mhm. Und das versuchen wir aber schon hinzubekommen, vor allen Dingen für die Unionsliste Arten. Da haben wir halt auch eine Karte. Da kann auch jeder selbst melden, bitte mit guten Fotos. Mhm. Da gibt es mittlerweile auch eine App. Das heißt, man kann das auch im Gelände draußen machen und später zum Beispiel den Fundpunkt erst hochladen, wenn man gerade kein Netz hat. Das ist oft, wenn man so in Schutzgebieten unterwegs ist, hat man nicht immer Netz.
Ja.
Genau, das klappt ganz gut. Und wir prüfen das dann. Und wenn das korrekt ist, also wenn das Foto gut genug ist und wir sagen, ja, das ist die Art, dann wird das halt auch in unseren Datenbestand aufgenommen. Also das ist ein wichtiger Punkt, dass wir überhaupt wissen, wo sind die Arten denn überhaupt, ne? Sind die überhaupt schon überall oder haben wir irgendwo noch eine Verbreitungsgrenze? Und solche Dinge ist also wirklich wichtig.
Ja, ja.
Genau, und wir beraten auch, also vor allen Dingen untere Naturschutzbehörden oder die höheren Naturschutzbehörden, wenn die Fragestellungen haben. Und wir versuchen natürlich auch zu vernetzen. Also es ist ganz oft, dass eine bestimmte Kommune ein Problem hat. Und wenn mich dann die andere Kommune vielleicht auch schon mal angerufen hat, weiß ich auch, ah ja, die haben dieselbe Problematik, redet mal miteinander. Und wir müssen halt auch diese EU-Verordnung umsetzen. Da haben wir halt auch ein paar Aufgaben, halt diese Datenhaltung, das hatte ich gerade schon gesagt. Dann organisieren wir halt diese Früherkennung, also wenn eine noch nicht verbreitete Art irgendwo auftritt von der Unionsliste, dass sich darum auch gekümmert wird. Das machen wir dann immer in Zusammenarbeit mit den unteren Naturschutzbehörden. Und wir sind auch verpflichtet, alle 6 Jahre einen Bericht zu schreiben für NRW. Wo sind die Arten, wie sind die verbreitet und welche Maßnahmen wurden gegen diese Arten dann halt auch ergriffen?
Und dann ergibt sich sozusagen das größere Bild, in was für einer Geschwindigkeit sich die Arten dann auch bundesweit verbreiten.
Genau, man sieht dann zum Beispiel auch, dass es bestimmte Hotspots gibt. Also da haben wir zum Beispiel auch manchmal Arten, die haben andere Bundesländer nicht. Oder man sieht auch Verbreitungsgrenzen, dass sie nur bis zur Mitte Deutschlands verbreitet sind und dann nicht mehr. Das ist natürlich wichtig, wenn man Maßnahmen plant, zu wissen, wo ist die Art. Manchmal macht eine Maßnahme nur Sinn, wenn man halt so eine Verbreitungsgrenze halten kann. Ne? Deswegen ist das schon wichtig zu wissen, wo sind die Arten überhaupt und wie sind die verteilt.
In NRW gibt es da so eine Top 5 der gefährlichsten oder invasivsten Arten im Moment.
Also ich kann Ihnen sagen, was so weit verbreitet ist. Ob die jetzt auch die invasivsten sind, das ist immer schwer zu sagen. Was wirklich sehr problematisch ist, sind die Krebse. Mhm. Einfach mit dieser Krankheitsübertragung. Der Zusammenhang ist halt sehr eindeutig. Aber welche jetzt die invasivsten sind, das kommt halt immer auf den Lebensraum an, den man sich gerade anguckt, ne?
Ja, Nordrhein-Westfalen, ich dachte, da gäbe es vielleicht jetzt so, naja, das sind gerade die Problemfelder, die wir haben an Pflanzen und Tieren.
Ja, also wir haben natürlich Arten, die uns ständig beschäftigen, aber ob die auch immer die sind, die meisten Probleme machen, ist halt so ein bisschen schwer zu sagen. Also wir haben schon vor allen Dingen Wasserpflanzen, die wirklich problematisch sind, weil sie ganze Gewässer halt dicht wachsen und dann die Makrophyten, so nennt man das, also die Gefäßpflanzen, die im Wasser wachsen, dann beschattet werden, die natürlicherweise vorkommen würden und dann halt nicht mehr vorkommen können. Wir haben halt auch Jäger, die sehr erfolgreich sind. Zum Beispiel der Waschbär, der ist wirklich ja eine Art, die auch in der Bevölkerung sehr beliebt ist, aber die wirklich auch im Naturschutz große Probleme macht. Das ist so, der ist halt sehr geschickt und ist entsprechend auch sehr geschickt beim Erschließen neuer Nahrungsquellen. Und das ist einerseits für Höhlenbrüter schwierig, weil der Waschbär halt gut klettern kann und mit den Fingerchen sehr weit runterkommt. Also auch wenn man zum Beispiel Vogelnistkästen im Garten aufhängt und man in Bereichen wohnt, wo es viele Waschbären gibt, muss man die auf jeden Fall waschbärsicher machen, weil sonst werden die immer leergeräumt. Und halt auch bei den Amphibien gibt es halt auch große Verluste. Also so Gelbbauchunken, das sind sehr seltene Unkenarten. Da hat der Waschbär auch schon mal ganze Gewässer leer gemacht. Also er ist schon ein Räuber, der uns auch viel beschäftigt. So.
Ah, okay. Wenn man jetzt so eine Art hat, was für Maßnahmen kann man denn überhaupt konkret ergreifen, um die einzudämmen oder auch um die zu managen?
Ja, das ist natürlich so vielfältig wie die Arten, die man so hat. Vielleicht bei den Pflanzenarten. Wir hatten ja gerade den Riesenbärenklau zum Beispiel. Der ist sehr effektiv zu bekämpfen durch Ausgraben. Ist natürlich aufwendig. Ist eine Riesenpflanze, dass man quasi mit dem Spaten diese Pfahlwurzel, also macht tiefe Pfahlwurzeln, entnimmt. Da muss man auch gucken, dass man die Samen auch mit rausbekommt. Das ist also wirklich eine Knochenarbeit. Andere Arten, die kann man zum Beispiel auch ausreißen oder abdecken, gibt's auch. Also das macht man oft beim japanischen Staudenknöterich. Diese Art macht alles dunkel. Also die ist deswegen auch ziemlich problematisch, weil da, wo die wächst, wächst nichts anderes. Und die ist wirklich, was die Entfernung angeht, mit das Schwierigste, weil die aus den kleinsten Bruchstücken austreiben kann und auch wirklich sehr tief wurzelt, so dass da Ausgraben kaum eine Option ist. Und deswegen macht man da manchmal einfach ein Textil drüber, also wirklich abdecken.
Dass sie keine Sonne mehr abbekommt sozusagen.
Ja, und das muss man aber lange, lange, lange durchziehen, bis das wirklich alles abgestorben ist. Das ist natürlich im Naturschutzgebiet auch so eine Sache. Will man das, also Riesenflächen abdecken, also auf jeden Fall irre aufwendig, ganz schwierig auch umzusetzen. Mhm. Und bei den Tieren hat man da natürlich ganz andere Verfahren. Also Thema Krebse zum Beispiel, die fängt man üblicherweise mit Reusen. Die Säugetiere, also jetzt zum Beispiel Marderhund oder Waschbär, fängt man mit Fallen. Anders kriegt man die eigentlich auch nicht. Und Wasserpflanzen zum Beispiel, das ist auch nicht so einfach. Eigentlich ist, muss man sagen, die Bekämpfung eigentlich nie einfach, weil man immer alles erwischen muss. Und auch immer, das ist sehr langwierig auch. Also es ist selten so, dass man eine Aktion macht und das war's. Meistens zieht sich das wirklich über viele Jahre. Man muss immer wieder den Standort auch kontrollieren, ob nichts mehr aufkommt. Also es muss einem auch vorher klar sein, bevor man so eine Maßnahme umsetzt, was habe ich für ein Ziel und wie ist es zu erreichen und wie realistisch ist das, dass ich das auch schaffe, weil das ist manchmal wirklich schwierig. Man muss sich immer überlegen, wo man da Zeit und Geld investiert. Mhm. Genau. Und bei den Wasserpflanzen zum Beispiel, da kann man mit Booten und bestimmten Verfahren, es gibt Absaugverfahren, Ausspülverfahren, ist natürlich teilweise auch sehr schwierig fürs Gewässer selbst, ne, wenn man da jetzt Sediment aufwirbelt. Also man muss sich auch immer überlegen, die Maßnahme, was hat die für Auswirkungen auf den Lebensraum, den ich schützen möchte. Also es gibt auch, dass es halt wiederum da auch negative Auswirkungen gibt. Da muss man immer wirklich sich gut überlegen und gut informieren, was sinnvoll ist. Ja.
Wer entscheidet denn dann letztendlich, ob eine Maßnahme überhaupt ergriffen wird?
Also bei diesen Managementarten, über die wir jetzt ja gerade reden, ist das eine anlassbezogene Bekämpfung. Das heißt, es tritt ein Problem auf und dann tut man was. Und das, wenn das aus Naturschutzgründen passiert, entscheidet die untere Naturschutzbehörde. Sie sind zuständig für ihre Schutzgebiete quasi oder für den Schutz der Arten, dann halt für den Kreis oder die Stadt, für die die dann zuständig sind. Mhm. Und die entscheiden dann, ja, wir tun jetzt was an der Stelle oder wir tun halt auch nichts. Unter den Abwägungsgründen, die dann da so sind, also wie effektiv ist die Maßnahme, wie teuer ist die Maßnahme und wer da auf jeden Fall in den Schutz Schutzgebieten sehr viel auch tut, sind die biologischen Stationen. Die werden teilweise aus Landesmitteln finanziert, teilweise auch so. Aber die sind letztendlich die Personen, die viele große Schutzgebiete betreuen und das auch im Auge behalten und die dann auch so Aktionen durchführen, auch mal mit Ehrenamtlern zusammen und halt auch dauerhaft bekämpfen. Wir haben zum Beispiel auch viele Gehölze, die schwierig sind im Naturschutz. Also die Robinie zum Beispiel, die geht so auf sandige Substrate. Oder die spätblühende Traubenkirsche, die ist halt im Forstbereich wirklich problematisch. Und da führen die dann halt auch über viele Jahre Ringelungen durch, also dass die Bäume halt geringelt werden. Weil es gibt Bäume, die schlagen dann immer wieder aus, zum Beispiel, wenn man die abschneidet. Gerade hier diese Traubenkirsche, wenn man die einfach abschneidet, kommen halt 10 neue.
Ah, okay.
Ja, wie so.
Eine Hydra.
Genau. Ja, wie die Hydra. Genau so ist es. Und da muss man halt ringeln, damit der Baum quasi langfristig abstirbt, aber nicht diese Stockausschläge macht.
Das heißt ringeln, man schneidet die Rinde immer an?
Genau.
Ah, okay. Alles klar.
Ja. Also das muss man auf eine bestimmte Art und Weise machen. Dann laufen die Leute wirklich mit einem Messer und ringeln alle Bäume, die dann halt dieser Art entsprechen. Genau. Also wirklich viel Arbeit dann an der Stelle.
Ja, das hört sich. Ja. Sie sprachen gerade von Ehrenamtlern. Mhm. Gibt es da irgendwie eine zentrale Stelle, wo man sich melden kann, wenn man mithelfen will oder einen das Thema interessiert?
Also grundsätzlich machen die großen NGOs da an der Stelle viel, also sage ich mal jetzt NABU und BUND, die engagieren sich ja ohnehin sehr im Naturschutz und machen in dem Bereich natürlich auch viel. Wenn man wirklich bei den biologischen Stationen mitmachen möchte, müsste man mal googeln, welche biologische Stationen in der eigenen Region es da so gibt. Und in der Regel haben die auch Listen, so Helferlisten, ne, für Aktionen. Mhm. Also wenn man sich da engagieren möchte, findet man bestimmt jemanden in der Nähe und kann dann auch mithelfen. Und was wirklich ein Vorteil ist, auch wenn es über die biologische Station zum Beispiel läuft, ist, dass es auch Maßnahmen sind, die langfristig wirken, ne? Also oft ist gerade so im Auenbereich Riesenbärenklaubekämpfung, das machen viele. Mhm. Und da muss man halt immer gucken, was ist flussaufwärts. Und wenn da auch viele sind, dann macht es natürlich Sinn, erst flussaufwärts was zu tun, bevor man unterstromig, also flussabwärts bekämpft. Weil ansonsten kriegt man jedes Jahr halt neue Pflanzen reingespült. Ne?
Ah, okay.
Und das ist manchmal gar nicht so einfach zu organisieren, ne? Weil das ist dann vielleicht eine andere Ortsgruppe oder ein anderer Kreis. Da sollte man auch hinterfragen, wenn die Manpower da ist oder Womanpower, für was setzen wir die denn ein?
Also könnte es auch Zuständigkeitsprobleme geben an der einen oder anderen Stelle?
Zuständigkeitsprobleme gibt es oft, ja. Also es ist verwirrend, das muss man auch sagen. Also das Thema haben wir hier auch oft, dass für BürgerInnen eigentlich gar nicht klar ist, wer ist denn jetzt der richtige Ansprechpartner, ne? Das ist gar nicht so einfach. Also jetzt für diese Ehrenämtler, da gibt es ja eigentlich gar keinen festgelegten Zuständigkeitsbereich. Da muss man einfach vielleicht die nächste Ortsgruppe und dann sich organisieren. Ne?
Ja.
Aber wenn man wissen möchte, wer ist denn jetzt hier zuständig überhaupt, dann kann es schwierig werden.
Das ist ja dann wahrscheinlich nach Art auch unterschiedlich, ob die gemanagt wird, ob die jetzt neu auftritt. Wenn ich jetzt in den Wald gehe und ich sehe da irgendwo eine Art, die da nicht hingehört und das wird mir bewusst, dann müsste ich ja praktisch da eine Stelle haben, an die ich mich wenden kann und sagen kann, okay, ich habe die da gefunden. Mhm. Jetzt haben wir ja gerade schon darüber gesprochen, dass man bei Ihnen quasi so eine Karte abrufen kann und sich auch per Foto und per App melden kann.
Genau. Also am besten ist es erstmal, sich selber schlau zu machen. Man muss ja sagen, mittlerweile gibt es ja ganz tolle Apps, die einem schon ziemlich zuverlässig auch sagen, was es ist. Mhm. Das hat natürlich Einschränkungen. Gerade wenn man dann Fachfrau ist, sieht man auch die Grenzen, sage ich mal. Aber viele Dinge sind sehr gut bestimmbar, gerade so auch, was invasive Arten angeht. Weil wenn Sie jetzt durch den nächsten Wald laufen und Ihnen fällt auf, das sieht aber komisch aus, das kenne ich nicht. Mhm. Dann haben Sie ja quasi schon erkannt, das ist jetzt ein Bild, das passt hier nicht hin. Und das erkennt die KI in der Regel auch. Also es gibt ja die beiden Apps Flora Incognita und Observation.org. Das eine ist vor allen Dingen für Pflanzen sehr gut, das andere für Tiere, obwohl beide auch, glaube ich, beides können, soweit ich weiß. Da kann man erstmal gucken, finde ich dann selber raus, was es ist. Und wenn man dann eine Vermutung hat, dann kann man das, wenn man dann sieht, hier bei uns im Neobiota-Portal, die Art gibt es, das mit einem guten Foto direkt an uns melden. Mhm. Oder sich an die örtliche untere Naturschutzbehörde wenden. Was wir im LANUG halt nicht machen, ist zu entscheiden, ob örtlich etwas bekämpft wird oder nicht. Also wenn einen das interessiert, dann müsste man halt die örtliche untere Naturschutzbehörde anfragen, ob da was geplant ist oder halt sich über eine Ortsgruppe engagieren, die das dann halt vielleicht auch bekämpfen.
Gut, dann hätte ich noch eine letzte Frage und zwar als Gartenbesitzer, als Balkon- oder Terrassenbesitzer oder Tierhalter, worauf kann ich persönlich achten, dass es vielleicht gar nicht zu so einer Belastung kommt des Systems, in dem sich meine Pflanze beim Blühen dann weiter verbreitet etc. pp.?
Also was auf jeden Fall toll ist, also wir haben so viele tolle heimische Stauden und Gehölze, also wirklich auf heimische Arten zu setzen. Und es gibt ja auch mittlerweile relativ viele Informationen, welche Arten als invasiv gelten und so weiter. Das ist manchmal auch, sage ich mal, ein bisschen übertrieben. Manchmal kommen die Nachrichten dann halt auch aus anderen Ländern, wo die Arten wirklich invasiver sind jetzt als bei uns. Aber grundsätzlich vielleicht da auch so ein bisschen drauf zu achten, welche Art hat denn den Ruf, invasiv zu sein? Und man muss auch sagen, oft stellt man es im Garten auch selber fest. Also gerade diese Arten, die als invasiv gelten, vermehren sich halt auch im eigenen Garten sehr gern. Mm. Die wuchern oder halt auch sich durch Samen sehr gut vermehren. Die sind dann halt auch schnell mal entschwunden aus dem Garten und im nächsten Garten oder halt dann auch im nächsten Naturschutzgebiet. Aber was wirklich wichtig ist, ist, dass man Gartenabfälle nicht irgendwo hinkippt. Also das sehe ich auch auf meinen Spaziergängen eigentlich täglich, dass irgendwer sein Schnittgut aus dem Garten, Rasenabfälle, aber auch gehäckseltes, weiß ich nicht, alles Mögliche einfach in den Wald kippt. Also das sollte man wirklich nicht tun, weil man halt nicht nur die Pflanze selbst, sondern auch Samen verbreitet und so weiter. Pathogene auch, ne? Das hatten wir heute auch schon mit dem Pilz. Also man verschleppt unglaublich viele Sachen. Das ist den Leuten auch gar nicht so bewusst.
Ja.
Genau. Und was wir heute ja auch schon angerissen hatten, ist so das Thema Freisetzung von Tieren oder halt auch Aquarium irgendwo hinkippen, ist halt auch so eine Sache, die sollte man bitte nicht machen. Also es kann große Auswirkungen wirklich haben auf ein einzelnes Gewässer. Und man weiß auch nicht immer, was hat man denn da alles so drin? Kleine Eier, Larvenstadien, die sieht man auch manchmal gar nicht. Und dann setzt man die halt auch mit frei. Und was man vielleicht auch noch machen kann, ist bewusst einkaufen. Es gibt halt sehr, sehr viel, was auch über Gartenpflanzen bei uns ankommt. Vielleicht einfach mal gucken, wenn ich mir da eine Olivenstämmchen kaufe, sind da vielleicht schon Ameisen in dem Topf, in dem Gartencenter selber oder fällt mir da irgendwas auf? Und im Zweifelsfall das lieber stehen lassen. Genau. Das Wichtigste ist eigentlich, dass man darauf achtet, nichts willentlich freizusetzen. Ja.
Und eher dann auf heimische Arten zurückgreift.
Ja, das wäre am schönsten. Das ist natürlich für viele auch, dass es vielleicht ein bisschen zu weit geht. Es kommt ja immer drauf an, was man mit seinem Garten möchte und wie die Einstellung dazu ist. Ich finde es auch vollkommen in Ordnung, dass man in seinem Garten auch Pflanzen hat, die einfach nur schön sind und vielleicht nicht die besten Bestäuberpflanzen sind. Aber wenn man das interessant und toll findet, ist das eigentlich die beste Möglichkeit. Das hilft auch unseren heimischen Insekten am meisten. Also wenn man wirklich auf heimische Stauden setzt, und heimische Arten, auch die Gehölze, die haben halt wirklich immer einen Mehrwert für unsere heimischen Insekten, weil die halt darauf auch angepasst sind, ne?
Und die heimischen und alten Gehölze sind ja oft auch widerstandsfähiger, glaube ich.
Viele, ja, genau.
Dann macht das ja sowieso Sinn. Also ich wäre mit meinen Fragen soweit durch. Gibt es noch etwas, was wir vergessen haben, was Ihnen aber sehr wichtig ist?
Nö, eigentlich nicht.
Ja, dann wären wir damit am Ende unseres Gesprächs angekommen. Ich bedanke mich noch einmal herzlich für Ihre Zeit und die spannenden Einblicke in das Thema Neobiota. Toll, dass Sie bei uns waren. Vielen Dank.
Ja, ich freue mich auch, dass ich hier heute was dazu erzählen konnte zu dem spannenden Thema.
Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wünsche ich noch einen wundervollen Tag. Wir sind in 2 Wochen wieder für Sie da und bis dahin gilt wie immer, bleiben Sie bewusst.